Achtung, Achtung, Coaching ist in Gefahr. Wie können wir es retten? Darüber spreche ich in meinem Podcast Weiterdenken mit Dr. Christopher Rauen. Du bekommst eine zweiteilige Folge, hier die erste Stunde. Nächste Woche bitte wieder einschalten und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und ihn deinen Freunden zu empfehlen. Vielen Dank und jetzt geht's los.
Guru-Coaches, Mindset, also die Coaching-Branche, die ist wirklich in einem Umbruch, kann man fast gar nicht mehr sagen. Also Christopher Rauen ist heute bei mir Gast und wir unterhalten uns genau über dieses Thema. Was passiert da eigentlich gerade?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich von dir eingeladen wurde und dass wir dieses, glaube ich, sehr wichtige Thema heute auch mal besprechen können. Oh, ich sagte ja schon im Vorgespräch, ich werde da kein Blatt vor den Mund nehmen.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Also, was passiert da gerade? Also, wir stellen dich noch vor, aber erstmal, warum ist das so wichtig, dass wir gerade jetzt darüber reden?
Weil ich glaube, dass die Branche wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo sich der Weg aufgabelt. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Gabelung ist oder ob das nicht eher so ein Ast ist, an dem so ein bisschen gesägt wird. Und das macht mir tatsächlich so etwas Sorge, weil ich schon so sehe, dass jetzt langsam so eine Richtungsentscheidung kommt. Und wenn man da nicht rechtzeitig sich Gedanken macht, wie man das steuern kann, dann wird man gesteuert. Und das finde ich nicht so gut.
Genau, also über die Auswüchse werden wir uns dann gleich auch nochmal unterhalten. Die sind, glaube ich, einigen immer noch nicht bewusst, deswegen ist es wichtig, darüber zu reden. Aber bevor wir das tun, wollen wir dich oder du sollst dich nochmal vorstellen. Ja. Wer bist du überhaupt und wie ich dazu komme, dich einzuladen, dazu dann später. Aber wer bist du überhaupt?
Ja, wer bin ich? Ich bin 56 Jahre alt, Biologe, Diplompsychologe, habe in Osnabrück studiert, Arbeits- und Organisationspsychologie und klinische Psychologie und habe mich 1996 als Coach selbstständig gemacht, mittlerweile 29 Jahre her. Nächstes Jahr habe ich 30-jähriges Jubiläum, freue ich mich auch schon drauf. Und ich bin seitdem so der Coaching-Branche verbunden und ich habe versucht, so meinen Teil dazu beizutragen, dass sich die Dinge in eine aus meiner Perspektive zumindest wünschenswerte Richtung entwickeln. Und wie du das schon so angedeutet hast, momentan muss man da zweimal hinschauen, weil tatsächlich nicht alles wünschenswert ist, was wir in dieser Branche sehen können. Und das finde ich dann halt schade, das finde ich teilweise auch bedenklich. Und da finde ich eben auch, da muss man was gegen machen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier sein kann, weil dann können wir der ganzen Sache, glaube ich, auch noch mehr Bewusstsein geben und Aufmerksamkeit geben.
Genau, ich habe dich ja eingeladen, weil du für mich so das Gesicht der Branche bist und du hast 96 angefangen. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind irgendwie ab 98, 90. So genau weiß ich das gar nicht mehr, aber man könnte sagen, eher so Coaching der ersten Generation, wo eigentlich noch gar nichts so richtig geregelt war. Und jetzt ist ja auch nichts geregelt.
Nur aus anderen Gründen.
Aber ich weiß, dass damals eins war verboten, nämlich Berufsberatung war bis 99 noch verboten. Also gab es noch was, war Arbeitsagentur-Domäne, aber es war einfach eine ganz andere Zeit. Und für mich bist du das Gesicht der Branche. Du hast einen der größten Verbände, kann man schon sagen, gegründet, bist da jetzt nicht mehr aktiv und bist gerade an einer Initiative. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz beschreiben.
Ja, 2004 haben wir den DBVC, den Deutschen Bundesverband Coaching, gegründet. Das war ich ja nicht alleine. Wir waren damals 10 Gründungsmitglieder und ich war lange im Vorstand, war lange auch erster Vorsitzender, bin das jetzt seit einigen Jahren nicht mehr, bin jetzt Ehrenmitglied, freut mich natürlich, bin ich auch dankbar für. Und wir haben damals versucht, zu zeigen, es gibt auch gutes Coaching. Ja, es gibt neben diesem auch damals schon vorhandenen Wildwuchs im Markt einfach Leute, die sich zu verschiedenen Qualitätskriterien bekennen und die auch bis zum gewissen Grad überprüfbar sind. Und das war so die Grundidee. Wir wussten damals gar nicht, ob wir mehr als 20 Mitglieder sein würden, jemals. Und dann haben wir aber die Regel halt aufgestellt, wir nehmen halt alle auf, die Bedingungen erfüllen, die wir aufgestellt haben, die Mitgliedschaftsbedingungen, auch die Qualitätsbedingungen. Und es ist der DBVC erfreulicherweise gewachsen Und gleichzeitig gab es aber natürlich auch die Bewegung, wie das häufig im Coaching-Markt ist, dass dann auch viele andere Coaching-Ausbildungen halt entstanden sind. Ne? Das ist so, und nicht nur Coaching-Ausbildung, sondern auch Coaching-Verbände, wollte ich sagen, entstanden sind. Weil das ist so ein bisschen die Logik. Erst gab es wenige Coaches, dann gab es viele Coaches. Dann gab es wenige Coaching-Ausbildungen, dann gab es viele Coaching-Ausbildungen. Dann gab es wenige Coaching-Verbände, dann gab es viele Coaching-Verbände. Also es ist immer so ein bisschen ein Trittbrettfahrer-Effekt. Wenn irgendwas funktioniert in der Branche, dann gibt es dann ganz viele, die das gleiche Muster halt wiederholen. Und dadurch ist die Branche bis heute leider immer noch sehr intransparent, weil es gibt Tausende, Zehntausende von Coaches. Keiner weiß tatsächlich genau, wie viele. Was auch daran liegt, dass es eine Frage der Definition ist. Also wer ist jetzt Coach? Muss man als Coach eine Ausbildung gemacht haben? Muss man eine zweijährige, eine fünfjährige Ausbildung gemacht haben? Muss man davor schon studiert haben? Oder kann man einfach als Schüler schon Coach werden? Das ist ja alles eine Definitionssache. Und manche sagen so und manche sagen so und alles dazwischen. Und deswegen ist es so unklar, weil sich eben auch rechtlich gesehen jeder als Coach bezeichnen kann, wie groß die Branche ist. So, wir wissen das im Grunde genommen nicht. Ne? Da gibt es die Schätzung von 10.000 bis 50.000 Leuten in dieser Branche. Ich persönlich sage immer, wenn man das so ein bisschen versucht, halt ernst zu nehmen, dann sind es wahrscheinlich so ungefähr 15.000 Leute, die das seriös anbieten können, weil sie eine relativ umfassende Qualifikation haben. Sowohl eine Erstqualifikation als auch eine Coaching-Qualifikation, Weiterbildung, Erfahrung, Supervision, was meiner Meinung nach alles mit dazu gehört, wenn man als Coach seriös arbeiten möchte. Da wird es vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen Aufschrei geben, der das gerade hört. Aber da haben wir ja heute die Zeit, uns drüber zu unterhalten, warum ich das so sehe.
Also als ich damals mehr oder weniger, ohne das irgendwie bewusst zu verarbeiten, du erzählst gleich nochmal, wie du dazu gekommen bist, aber für mich war das irgendwie auch was sehr Hohes, man sollte alt sein und ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil du findest die Webseiten nicht mehr, aber in meiner Wahrnehmung ab 35, also und ich war damals 34 oder so, ich dachte, um Gottes Willen, Senior Consultant, ich soll da irgendwie Geschäftsführer, ich dachte, um Gottes Willen, kann ich doch gar nicht machen. Und also ich habe gemerkt, da war sehr viel, das geht doch gar nicht, ne? Man muss doch erstmal ordentlich und so weiter. Auch bei mir selber und auch in meinem Umfeld. Und ich habe den Eindruck, dass sich das völlig verändert hat. Ich weiß nicht, ob es meine subjektive Wahrnehmung ist, dass es damals so Altersbeschränkungen gab, oder ob es wirklich so war. Aber das kannst du jetzt mal erzählen. Also da hat sich was verändert von der, nennen wir es mal, ersten Phase zu jetzt.
Ja, also ich rede jetzt erstmal nur von dem DBVC. Da haben wir halt damals gesagt, der Senior Coach. Es gibt ja auch mittlerweile einen Professional Coach, wie wir das nennen, und einen Associate Coach. Aber der Senior Coach, also Senior wirst du ab 35. Mhm. Ja, das stimmt halt in der Tat. Was meiner Meinung nach aber auch Sinn macht. Wer kauft jemanden mit 25 ab, dass er Senior ist? Also das ist ja Unsinn, muss man ja ganz klar so sagen. Obwohl sich vielleicht der ein oder andere mit 25 auch schon sehr seniorenhaft aufführt oder fühlt, muss man ja sagen, da hat ja gerade mal das Gehirn seine Reifungsphase abgeschlossen, seine erste. Das hast du ja auch in deinem neuen Buch geschrieben. Habe ich auch gelesen, habe ich auch sehr gefreut, dass wir uns mal auch nicht nur ich bekannt mache. Denn tatsächlich ist es das, was ich auch immer wieder erzähle. Sondern da muss man halt auch, man braucht Berufserfahrung, man braucht auch ein bisschen Lebenserfahrung und das reicht aber nicht. Die Erfahrung muss auch verdaut werden. Ne? Ja. Also wenn die Erfahrung nicht reflektiert wird und das kann man nur bis zu einem gewissen Grad alleine, dann nutzt die Erfahrung auch nicht viel. Ja, und viele Leute machen Dinge 30 Jahre lang schlecht. Die sagen, ich mache das seit 30 Jahren. Ja, als ob das was bedeuten würde. Ich kann jetzt auch sagen, ich bin jetzt seit 29 Jahren Coach. Ist das ein Qualitätsmerkmal? Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es das nicht. Mhm. Ja, also es ist wie in der Führung. Es gibt Leute, die führen halt 20 Jahre lang schlecht. Ja, und es gibt Leute, die führen 5 Jahre lang, aber gut. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Güte und Führung und der Tätigkeit, der Länge der Tätigkeit, also der Dauer der Tätigkeit. Also mir ist jedenfalls keine Studie bekannt, die belegt, dass mit längerer Führungstätigkeit die Führungsqualität automatisch steigt. Mhm. Also kennst du so eine Studie?
Nein.
Ich auch nicht, ne? Und dann denke ich mir, ja, da läuft ja irgendwie was schief. Also auch in der Wahrnehmung. Jetzt wissen wir aber, na klar, wie die Menschen so sind, die denken, na, wenn jemand jetzt älter ist und graue Haare hat, so wie ich mittlerweile, früher hatten die auch mal Farbe, die Haare, dann ist er Senior und dann hat er Erfahrung und dann kann der mehr weiterhelfen. Das sind ja ganz einfache Assoziationsketten. Mhm. Und tatsächlich war das am Anfang auch so, dass man auf solche Assoziationsketten gebaut hat. Ich kann mich zum Beispiel noch an einen Artikel, ich glaube, in einer Zeitschrift erinnern, der hieß Coaching-Kompetenz hat graue Haare.
Ah, ja.
Oder graue Schläfen oder irgendwie so hieß der. Irgendwas mit grau jedenfalls. Ich bin ja relativ früh grau geworden, da dachte ich mir, Gott sei Dank. Ich war, glaube ich, schon mit 40 grau. Dann ging das noch. Aber das ist natürlich Unsinn. Das muss man auch ganz klar sagen. Und es ist eben auch ein Zeichen für eine Unreife einer Branche, wenn solche Hilfskriterien, die im Grunde genommen nicht hart sind, als Entscheidungskriterien angelegt werden. Ja, und deswegen haben wir damals gesagt, wir wollen aus Coaching eine Profession machen. Und dafür brauchen wir ein paar härtere Kriterien als nur das Alter oder die Haarfarbe, sondern eben insbesondere die Qualifikation, die eigene Projekterfahrung als Coach, auch Führungserfahrung, auch natürlich Berufserfahrung. Immer in dem Bewusstsein, dass all das auch zusammen nicht eine Garantie dafür ist, dass jemand ein guter Coach ist, aber dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass jemand ein schlechter Coach ist.
Ich glaube, das kann man so festhalten. Ne? Es reduziert die Wahrscheinlichkeit, aber man kann keine lineare Beziehung herstellen zwischen Alter, Ausbildung, vorheriger Tätigkeit und so weiter.
Das wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Aber viele suchen nach so einfachen Kriterien, viele aber offensichtlich eben jetzt auch nicht. Also ich bin ja so ein bisschen so ab 2012, 2013 nochmal mehr in Organisationsberatung abgetaucht, kann man so ein bisschen sagen, und wieder aufgetaucht und dachte, oh, was ist denn hier los? Und dann sah ich plötzlich also eine Unmenge an Ausbildung, an sehr jungen Coaches, an Spezialisierung, an und Auswüchsen von dessen, was als Coaching bezeichnet wird. Ja. Ne? Wann war dieser Bruch? Wann ist das eigentlich wirklich passiert, dass plötzlich so viele alles Mögliche damit verbunden haben?
Ich nehme das gar nicht so plötzlich wahr. Aber vielleicht liegt das halt auch in meiner Innenperspektive, sondern ich habe halt so die ersten Auswüchse schon um die Jahrtausendwende festgestellt, also vor 25 Jahren. Und das war auch tatsächlich einer der wesentlichen Beweggründe für mich, den DBVC mitzubegründen, weil ich damals schon so gesehen habe, es gibt Scharlatanerie im Markt. Mhm. Und insbesondere jetzt gar nicht mal so sehr im Business-Bereich, im Business-Coaching, sondern insbesondere so im Life- und Personal-Coaching. Auch bis heute, wo sich einfach extrem bunte Leute, um es mal sehr freundlich zu formulieren, tummeln. Auch da würde ich sogar dem Gros der Anbieter unterstellen, dass die wirklich einen guten Job machen, gut ausgebildet sind. Aber es ist halt eine Minderheit von Leuten, die sehr laut ist, die über auch Marketingkraft und Marketinggeld verfügt, die dafür sorgt, dass das Image sich nicht unbedingt positiv entwickelt. Und das finde ich natürlich ärgerlich, weil das sind in meinen Augen keine Coaches. Sie haben nicht die Qualifikation, sie haben nicht die Erfahrung, sie haben auch nicht die Haltung. Und Coaching ist für mich zum großen Teil eine Haltungsfrage. Und sie werden aber in der öffentlichen Wahrnehmung gerne als Coaches bezeichnet und so tituliert. Und auch die Massenmedien nehmen sowas allzu dankbar auf. Wenn sich jemand selbst als Coach bezeichnet, dann wird häufig von den Massenmedien, ich habe selber öfter darüber berichtet, genau diese Selbstbezeichnung eins zu eins übernommen, obwohl das kein Coaching ist. Ja. Da wird noch nicht mal verglichen, was macht ein Coach eigentlich und was machen die. Es gibt ja genügend Definitionen am Markt, auch mit genügend Trendschärfe meiner Meinung nach, sogar verbandsübergreifend. Und dadurch werden dann alle in einen Sack gesteckt. Und dann wird natürlich draufgeklopft. Und das ist natürlich insofern ärgerlich, als dass dann gerade die Coaches, die immer noch die Mehrheit bilden, nämlich die, die auch gut sind, dann mit verprügelt werden. Aber es stimmt, was du wahrnimmst, es nimmt zu, dass immer mehr Leute, sagen wir mal, exotische Dinge anbieten. Mhm. Und ich sehe da einen Zusammenhang mit der aufkeimenden technologischen Entwicklung im Bereich Social Media. Mhm. Ich glaube, dass diese Social Media Kanäle und die daraus erwachsenen Marketingmöglichkeiten, dass du sehr präzise deine Zielgruppe definieren kannst und die entsprechend auch adressieren kannst im Marketing. Das hat dazu geführt, dass die solche Sales Funnel gebaut haben, also solche Trichter gebaut haben, was sich früher nicht gelohnt hat, weil du extrem viel Geld aufwenden musstest und wahnsinnige Streuverluste im Marketing halt hattest. Und Social Media hat dafür gesorgt, dass diese Streuverluste geringer geworden sind. Und dadurch lohnte es sich dann auch, so Special Interest Themen zu bedienen, wo man vorher die Zielgruppe gar nicht punktgenau hätte erreichen können. Aber via Social Media geht das. Das hat dazu geführt, dass das Coaching sich immer weiter ausdifferenziert hat in unterschiedliche Richtungen, weil du jedes noch so kleine Spezialangebot dann halt auch entsprechend bewerben konntest. Und das alleine wäre jetzt ja gar nicht kritisch, halt auch jede Menge Unsinn in diesem Zuge halt beworben wurde und auch jede Menge, sagen wir mal, verführende Dinge an Menschen gerichtet wurden, die man dann halt auch zielgenau erreicht hat. Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, mental nicht, psychisch nicht, wirtschaftlich nicht. Und man deren Schwäche gezielt ausnutzt zum eigentlichen, in der Regel rein wirtschaftlichen Vorteil. So, und das sind aus meiner Sicht auch diese Massenveranstalter, die ja auch Social Media sehr aktiv halt nutzen. Massenveranstaltungen sind für mich per Definition kein Coaching.
Coaching, ne? Also da, wer hier zuhört und sich vielleicht noch nicht so informiert hat, eine Massenveranstaltung mit Hunderten, mehreren Hundert, das ist kein Coaching, auch wenn es so benannt wird.
Ja, und auch wenn diese Tausend Menschen dort gibt's ja auch
Coaches ausbilden, das gibt's nämlich auch, das ist kein Coaching.
Ja, und ich sage ja immer, auch so diese längeren Veranstaltungen, wenn da Leute so ja wochenlang am Stück in Anführungsstrichen ausgebildet werden, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, und ich bin ja Psychologe und ich traue mir das schon zu, das so ein bisschen einzuschätzen. Und zwar aus folgendem Grund nicht. So viel fremdgedachtes Wissen, mit dem man konfrontiert wird, seien wir mal großzügig und nennen das mal Wissen. Und man könnte auch andere Worte dafür finden. Aber sagen wir mal sogar, es wäre seriös und es ist Wissen und es wäre so mal gar meinetwegen gutes Wissen. Wenn ich mich jetzt mehrere Tage am Stück damit auseinandersetze, dann brauche ich Zeit, das zu verdauen. Ja, ich muss das reflektieren, ich muss das sacken lassen, das weiß auch jeder. Ich kann dann nicht schon wieder das nächste lernen, ohne dass das vorherige dann halb verdaut noch in mir gammelt. Und deswegen sage ich immer, also, meiner Meinung nach, wenn man so intensive Kurse halt macht, dann dürften die höchstens 2-3 Tage lang sein. Und dann brauche ich erstmal ein paar Wochen, das alles sacken zu lassen, zu verdauen, zu integrieren. Und dann kann ich den nächsten Schritt machen. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, dass man da wochenlang am Stück indoktriniert wird. So nehme ich das nämlich wahr. Meiner Meinung nach geht das teilweise bis in den Bereich der Gehirnwäsche rein.
Das ist Manipulation, ne?
Wo man knallhart manipuliert wird, wo man auch durch diese längere Schulungszeit, sage ich mal, dann auch aus seinem sozialen Umfeld herausgerissen wird, was gerade schwierig ist mit Menschen, die labil sind. Und einige, nicht alle, aber einige von diesen Programmen legen es meiner Außenperspektive nach gezielt sogar genau darauf an, um Leute gefügig zu machen, mit dem Ziel, sie letzten Endes wirtschaftlich auszubeuten.
Ich glaube,
und das sind nicht viele, aber es sind genügend, um den Markt in den Dreck zu ziehen.
Und sie sind sichtbar. Und ich glaube, das ist, um den Unterschied rauszuarbeiten, vielleicht auch ein Unterschied. Ich habe auch wirklich komische Ausbildung gemacht, wo dann Anfang der 2000er irgendwie die Trainerin hatte einen jungen Freund und der verkaufte für 20 D-Mark, glaube ich, noch komische Getränke. Und ich dachte, oh, wo bist du hier gelandet? Und ich wusste es auch nicht besser. Ne? Also das gab es ja auch schon. Aber ich glaube, in dieser Dichte und Sichtbarkeit, das hat sich schon verändert.
Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen und es ist auch nur meine Perspektive, aber ich glaube, ich habe ein paar plausible Argumente genannt, hat sich das Marketing insgesamt halt verändert. Zum einen durch das Internet grundsätzlich, zum anderen halt durch Social Media und dann als richtiger Boost noch durch Corona.
Richtiger Boost, so nach Corona, hast du gesagt. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
Ja, Corona hat ja dazu geführt, dass Leute, die wirklich gedacht haben, man kann nur produktiv in Präsenz sein, nochmal umgedacht haben.
Aha.
Na, ich habe das bei meinen eigenen Klienten auch erlebt. Es ging nicht anders und auf einmal ging Führung auch remote. Und dadurch hat ja das Online-Coaching einen riesen Aufschwung erlebt. Ja? Das von dieser wirtschaftlichen Entkoppelung. Und auch mir geht das heute auch so, dass ich das mache, was ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können. Nämlich, dass ich mit Klienten arbeite, die ich noch nie in Präsenz erlebt habe. Und
was ja auch eine Chance ist auf der einen Seite.
Das hat halt dazu geführt, dass natürlich viel mehr Online-Angebote entstanden sind. Und diese Online-Angebote auch wahrgenommen wurden, die vorher vielleicht so nicht diese Zielgruppen gefunden hätten, weil die gesagt hätten, nee, ich will das in Präsenz machen. Und online baust du ja viel Sachen, du brauchst keine Veranstaltungsräume, du musst nicht reisen und so. Also da kannst du mit relativ wenig Aufwand ganz schnell ein Programm zusammenbasteln. Ja, alles, was du brauchst, ist eine Webcam und ein Mikrofon.
Damit werben die auch, ne? Du kannst deinen Online-Kurs schon verkaufen, bevor du überhaupt Inhalte hast.
Und das, ja, ob das jetzt so besonders schlau ist, aber das ist, also deswegen ist Corona so ein Boost gewesen, weil das ganze Online-Geschäft dann halt noch verstärkt hat und die Leute dann halt ihre Webinare anbieten können und dann alle träumen von dem passiven Einkommen und das Geld kommt von alleine und du machst halt so einen Sales-Funnel und dann kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Also diese üblichen Märchen, die halt erzählt werden. Und das finden einige Leute sehr attraktiv als Anbieter. Und machen wir uns nichts vor, das ist auch ein Nachfrageproblem.
Ist ein Nachfrageproblem,
ist ganz immer
klar.
Auch ein Nachfrageproblem. Es gibt Leute, die wollen andere reinlegen. Und es gibt leider auch viele Menschen, die leicht verführbar sind. Vielleicht auch, weil sie naive Vorstellungen davon haben, wie Veränderung funktioniert. Manchmal auch, weil sie verzweifelt sind, weil sie es nicht besser wissen. Manchmal, weil sie in einer Notlage sind und den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen können. Und ich sage das in aller Deutlichkeit. Das kann jedem passieren. Ja, also es ist eine absolute Hybris zu glauben, ja, aber mir kann das ja nicht passieren. Na? Jedem Menschen geht es irgendwann mal schlecht. Wahrscheinlich sogar öfter im Leben als einmal. Und wenn dann jemand kommt und nutzt das schamlos aus, oder wenn ich dann eben so verletzlich bin, dass ich was tue, was ich vielleicht lieber gelassen hätte, dann kann das ganz schön böse enden. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem der Zeit. Es gibt dieses vielfältige Angebot, weil online ist halt einfach ein Katalysator für diese Geschwindigkeit gewesen. Und jetzt kommt ja der nächste Katalysator. Das wird ja auch nochmal ein wichtiges Thema vielleicht heute in unserem Gespräch halt werden, nämlich die künstliche Intelligenz, weil es ja auch nochmal in gewisser Hinsicht zumindest einen Produktivitätsboost darstellen kann in bestimmten Bereichen. Ja, und das alles zusammen mit diesen letzten Endes uneingeschränkten Marketingmöglichkeiten. Ich meine, schau dir doch die Umsatzentwicklung von, ich will die Namen gar nicht nennen, von den Konzernen an. Da siehst du doch, wie viel Geld da reingepumpt wird, also hunderte Milliarden an Marketinggeldern. Das heißt, die ganze Marketingindustrie, vor allen Dingen die Online-Marketingindustrie, ist ja richtig explodiert. Aha. Und das Geld muss ja auch wieder reinkommen. Ne? Und jetzt nenne ich dir mal eine Zahl, also so diese Massenseminarveranstalter, so möchte ich sie mal freundlich umschreiben, die sich da teilweise auch als Coaches bezeichnen. Ich weiß ja, was die für ein Marketingbudget halt haben. Ne? Wenn die diese Großgruppenveranstaltungen haben und machen, dann haben die halt ein Marketingbudget von 1 bis 2 Millionen Euro.
Krass, ja.
Pro Monat.
Krass.
Pro Monat, ja. Und jetzt guck dir mal den Durchschnittscoach an, was der für ein Marketingbudget
hat. Null. Ich hab null.
Im Zweifelsfall null. Ja, oder vielleicht ein paar tausend Euro, vielleicht 1.000, 2.000 Euro im Monat für irgendwie Google AdWords oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die schieben da Millionen rein. Und dann muss einem natürlich auch eine Sache klar sein, wenn da einer 2 Millionen Euro im Monat investiert, also 20, 25 Millionen Euro dann im Jahr da reingehen, in diesen Größenordnung bewegt sich das. Das Geld muss ja wieder zurückkommen. Wie soll das denn funktionieren? Also wie willst du denn auf eine seriöse Art und Weise in unserer Branche so viel Geld erwirtschaften? Wie soll das denn gehen?
Unmöglich.
Ja, also mit Coaching funktioniert das nicht, ja, weil so skaliert das nicht in der Form, da muss man dann schon andere. Also das kriegst du dann mit, was weiß ich, Multilevel-Marketing, ne? Oder solchen ähnlichen verbotenen Systemen halt hin. Und da gibt es ja dann auch genügend Anbieter, die dann auch aus gutem Grund nicht aus deutschem Boden, von deutschem Boden aus das anbieten, sondern aus dem Ausland.
Also öfter mal gucken ins Impressum, ne?
Ja, würde ich definitiv empfehlen. Wo sitzt diese Firma eigentlich? Und was machen diese Leute eigentlich? Was haben die eigentlich früher gemacht? Auch da kann man das Internet ja immer ganz gut benutzen, um sich zu informieren, welche Qualifikation hat jemand. Und ich sage mal, es ist mal ein ganz schlechtes Zeichen, wenn jemand als Qualifikation angibt, dass er an der Universität des Lebens studiert hat. Eine beliebte Floskel, die ich immer wieder so gefunden habe.
Oder es wird halt ganz viel drumherum erzählt.
Ganz viel drumherum und dass die Leute ganz furchtbare Schicksalsschläge erlitten haben und da sind sie dann wie der Phönix aus der Asche wieder emporgestiegen oder auch, es gibt ja auch Anbieter, die da mittlerweile auch schon im Gefängnis gesessen haben und dann wurden sie geläutert und haben im Gefängnis dann ihre großartigen Theorien dann nochmal verifizieren können und steigen jetzt auch wieder neu empor zu ungeahnten Größen. Größenwahnsinn bei gleichzeitig nicht wirklich vorhandener Qualifikation ist immer ein definitives Warnsignal. Ich hoffe, du kannst das bestätigen.
Total, ne? Aber die Fähigkeit, andere um den Finger zu wickeln, die ist auf jeden Fall da. Also ich hatte im Buch ja auch beschrieben, habe selber mal so eine Berührung gehabt mit jemand, dessen Namen ich nicht nenne. Aber aus dem Wunsch heraus, irgendwie so eine Professional-Ausbildung zu machen, hat diese Person mich mal kontaktiert. Und ich habe das dann für mich auch gespürt. Das ist schon so, Personen um die Finger wickeln. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es da schwer ist, sich da rauszuziehen, wenn man sich das auch nicht so bewusst macht.
Ja, weil man sich vielleicht auch selber gar nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will, mit was für einer Absicht jemand einen da manipuliert. Weil man selbst vielleicht da eher mit reinem Herzen rangeht und denkt sich, das kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand solche Abgründe in sich trägt. Ja. Aber die Abgründe da draußen sind vielleicht nicht so zahlreich, aber sind teilweise halt sehr, sehr groß. Und das führt eben dazu, das sehen wir ja auch in der aktuellen Politik, auch da muss ich keine Namen nennen. Ja. Nur weil jemand Abgründe in sich trägt, heißt das nicht, dass diese Person nicht sehr, sehr erfolgreich sein kann. Also betriebswirtschaftlich erfolgreich.
Ja. Naja, gerade deswegen, ne, weil gerade das auch deswegen natürlich etwas abnimmt, das Denken abnimmt. Man hat Orientierung, man hat Klarheit, man hat so Werte, gerade Menschen auf der Suche. Ja. Und du sagst,
da kommen wir zu dem nächsten Thema. Ja. Komplexität. Ja? Wir haben eine Welt, die nicht nur zunehmend komplex geworden ist, sondern auch die Geschwindigkeit des Komplexitätszuwachses übertrifft ja alles, was wir jemals in der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit und das Veränderungsausmaß überfordert nachvollziehbar viele, viele Menschen. Und wenn dann jemand kommt und einfache, leichte, schnelle Lösungen anbietet, dann hat das immer ein Verführungspotenzial. Ja. Und da gibt es einen einfachen Grundsatz, den kann ich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen. Jedes komplexe Problem hat eine simple, einfache und falsche Lösung.
Mhm. Ja.
Ne? Es gibt für komplexe Probleme gibt es so gut wie nie einfache Lösungen.
Weil wir keine Daten
haben. Das ist aber halt
eine
Wahrheit, die möchten halt viele Menschen nicht hören. Da kommt halt jemand und sagt, das ist doch total einfach. Das machst du so und so und ich habe hier eine Wundermethode und du gibst mir 30.000 Euro und dann bringe ich dir die bei und dann zahlst du 30.000 Euro und kannst es immer noch nicht. Das liegt natürlich nur daran, weil du den Nachfolgekurs noch nicht gebucht hast. Du bist einfach noch nicht schlau genug.
Du bist noch nicht committed genug.
Dann zahlst du halt nochmal 50.000 Euro, die du nicht hast, die du dir zusammengeliehen hast, die du dir erbettelt hast von Bekannten, Verwandten und der Bank, die du jetzt langsam mal zurückzahlen müsstest. Und dann kommt diese Person halt an und sagt zu dir, naja, also ich bin ja jetzt sehr großzügig, obwohl du das offensichtlich immer noch nicht kannst, aber du kannst Teil meines Teams werden und du kannst jetzt helfen, meine Seminare zu verkaufen und da kriegst du Provisionen, damit du deine Schulden zurückzahlen kannst. Ich helfe dir, wie großzügig. Nicht wahr? Und das sind ja so typische Prozesse, die man dann halt auch im Markt beobachten kann, wo Leute seelisch, emotional und wirtschaftlich ruiniert werden. Und deswegen sage ich immer Augen auf, bei solchen Prozessen, also eine Coaching-Ausbildung, bewegt sich finanziell normalerweise nicht in solchen Dimensionen. Um es auch nochmal so deutlich zu sagen, ja, man findet also problemlos 10.000 Euro herum sehr gute Ausbildung.
Ja,
ja, da muss man nicht 50.000 Euro für bezahlen. Da graben wir jetzt mal gleich einigen Anbietern das Wasser ab an der Stelle. Und natürlich findet man in jeder Gehaltsklasse, hätte ich beinahe gesagt, in jeder Wirtschaftsklasse findet man Ausbildung. Aber nochmal, man findet sehr gute Ausbildung in dem genannten Bereich. Auch darunter, natürlich auch immer darüber. Da empfehle ich halt auch mal eine Recherche zu machen und sich eben, wie du schon gesagt hast, die Qualifikationen der Leute sehr genau halt anschauen und nicht auf irgendwelche Webseiten hereinfallen, die natürlich alle marketingoptimiert sind.
Und Siegel,
ne? Originalstimmen, die man dort findet von begeisterten Teilnehmern.
Ich habe das selber gesehen, wie das geht. Ich war in so einer Veranstaltung von der GSA, kennst du vielleicht, ne?
Ja.
Also so ohne Mitglied zu sein, und dann habe ich gesehen, wie das geht. Man fordert alle gleichzeitig an, so jetzt sofort eine Google-Rezension zu geben. Das machen dann, vielleicht machen zwei, also ich habe es nicht gemacht, aber die meisten machen das dann. Ja, unterstütze den und nur, also das ist sehr, sehr grenzüberschreitend, finde ich, wie dann auch solche Rezensionen zustande kommen. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Nee, alles gut.
Das wollte ich jetzt
also,
nochmal schildern.
Wir wollen ja ein bisschen
so
transparent machen, wie diese Systeme funktionieren und warum diese Systeme funktionieren und was halt auch ein gutes Gegengift sein kann, um sich zu schützen. Also für mich ist zum Beispiel ein Kriterium, woran ich mich immer orientiere, ist, nimmt mir eine Ausbildung was weg oder gibt sie mir was? Und wenn mir jemand behauptet, er könnte sozusagen eine schlechte Erfahrung, eine schlechte Erinnerung, schlechte Eigenschaften löschen und gegen gute ersetzen, da weiß ich als Psychologe, so funktioniert das nicht. Ne? Also auch neurobiologisch gesehen, da wird nichts gelöscht. Wenn da ein neuronales Netz ist im Gehirn, dann ist da ein neuronales Netz. Es gibt nur eine Methode, die zu löschen, und das ist eine Gehirnoperation. Ja, und das wollen wir nicht. Und daran kann man schon viel Unsinn halt erkennen, so, also
ja,
zum
so
Thema Löschen.
So eine Vereinfachung wie, ne, so Mindset verändern, ne, das ist ja jetzt auch genau das Gleiche wie Löschen.
Man muss sich
geht
doch mal
nicht.
Eine ganz einfache Frage stellen. Und die wird viel zu selten gestellt. Wenn man durch diese Wundermethoden dieser großartigen Menschen so super erfolgreich, wenn sich der Mindset so wunderbar halt entwickelt, dass die alles können, warum machen die dann eigentlich irgendwelche Seminare? Also und dann noch für Geld? Das bräuchten die doch gar nicht mehr. Also wenn die diesen wunderbaren Erfolgsmindset hätten, den sie vorgeben zu haben, dann müssen die ja stinkreich sein und können Volksbelustigung für Charity, also umsonst machen, weil sie sich das leisten können. Und die schlichte Tatsache, dass ihr Erfolgsrezept offensichtlich nur dann funktioniert, wenn sie jemanden finden, der ihnen das glaubt, zeigt halt, dass es dieses Erfolgsrezept höchstwahrscheinlich nicht gibt. So einfach ist es dann auch nicht. Also niemand wird halt so, weil er sein Mindset ändert, mal so eben in 7 Jahren zum Millionär und ähnliche Sprüche, die ich da schon so gehört habe. Am Ende, wie gesagt, komplexe Probleme erfordern meistens nicht einfache Lösungen. Na, das ist halt verführerisch. Wie gesagt, ich kann das auch verstehen, aber ich empfehle da halt immer den differenzierten Blick und immer die Frage, wenn jemand wirklich so erfolgreich ist, wie er das behauptet, wenn jemand auch wirtschaftlich so erfolgreich ist, warum macht diese Person das, was sie tut? Oder anders formuliert, wenn ich eine Anzeige lese, und da steht drin, ich verrate Ihnen für 50 Euro die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Weil im Grunde genommen ist es das, worüber wir hier reden. Ja? Dann frage ich mich, Moment, wenn der die Lottozahlen vom nächsten Samstag kennt, warum verkauft der für 50 Euro noch irgendwas? Das macht alles keinen Sinn. Also deswegen empfehle ich immer nochmal so die Logik halt einfach zu benutzen. Und wenn man so, als ob das stimmen würde, wir sind gutmütig, wir sind gutgläubig und führen diesen Gedanken zu Ende, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass die meisten Angebote sich selbst ad absurdum führen, wenn sie wahr wären. Mhm. Dann würden diese Leute diese Angebote so nicht machen müssen.
Ja, ich würde noch mal einen Aspekt auch, kann ich total unterstreichen, dazugeben.
Ja.
Manche, ist mein Gefühl, machen das auch aus eigener Bedürftigkeit. Also
eigene
Bedürftigkeit, das sind dann oft so spirituell verwobene Themen. Ne? So, da spüre ich quasi schon auf die aus der Ferne, dass da Bedürftigkeit dahinter ist. Ne? Also ich brauche die anderen, sonst bin ich nichts.
Ja, also das ist ein häufiges Muster, dass Menschen wirklich davon überzeugt sind, von dem, was sie tun.
Das glaube ich nämlich auch. Die sind nicht alle nur, sie sind auch abgekocht, aber sie sind auch teilweise so, sie brauchen diese Massen.
Ja, und das sind ja die gefährlichsten Lügner, die angefangen haben, ihre eigenen Lügen zu glauben. Und ja. Das sollte man nicht unterschätzen. Diesen Effekt gibt es. Ne? Und das sind Überzeugungstäter und die stehen auch dafür ein, im Guten wie im Schlechten, sogar wenn sie wirklich von ihrer Sache halt überzeugt sind. Aber nur weil jemand von einer Sache überzeugt ist, heißt das nicht, dass sie stimmt. Mhm. Ganz einfacher Satz, den man sich wieder so merken kann, sondern auch da immer wieder hinterfragen, auch sich selbst hinterfragen. Ich denke mir auch manchmal, ja, hast du da eigentlich recht gehabt oder was spricht eigentlich dagegen? Also ich finde es total wichtig, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen, um nicht zu selbstsicher zu werden, weil wir haben alle blinde Flecken und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen habe, ist sehr, sehr groß. Also eigentlich liegt sie bei 100%, ne? Und das bedeutet, ich werde irgendwo Fehler machen. Die einzige Chance, die ich habe, ist, ich muss mit anderen darüber reden und ich sollte selber halbwegs regelmäßig darüber reflektieren. Dann habe ich eine Chance, das zu reduzieren, aber ich werde das nicht auf Null bringen. Auch das ist so eine Illusion, die dann halt häufig so verkauft wird, gerade von den Überzeugungstätern. Ne? Und das geht ja dann häufig weit über Spirituelles hinaus, bis in den Bereich der Esoterik hinein. Und spätestens an der Stelle bin ich persönlich dann draußen, weil ich da nicht so viel mit anfangen kann. Das heißt nicht, dass das per se falsch sein muss. Möchte ich nicht hiermit nicht sagen, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber ich persönlich habe für mich da einfach die Entscheidung getroffen, dass ich ein Freund bin des wissenschaftlichen Erkenntnisparadigmas. Und da gibt's sowas wie Occam's Messer für alle, die sich damit ein bisschen auskennen. Also ich bevorzuge dann doch das Erklärungsmodell, was am einfachsten ist. Ne? Und häufig ist das Erklärungsmodell, ja, es könnte so eine wunderbare Psycho-Super-Duper-Methode geben, die noch nie irgendjemand anderes entdeckt hat. Nur dieser eine Anbieter beherrscht diese Methode und hat sie auf wundersame Art und Weise, obwohl er selbst gar keine Ausbildung dazu hat.
Irgendwas mit Quanten.
Durch göttliche Eingebung ist sie ihm ins Gehirn gebeamt worden. Meinetwegen halt auch das. Da wäre ich dann, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch, weil kein Gedanke ist jetzt so schlau und es ist so exklusiv, als dass nicht auch irgendjemand anderes auf diesem Planeten darauf kommen könnte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist, dass jemand wirklich exklusiv einen super duper Gedanken halt hat oder dass er das nur glaubt. Was ist jetzt wohl, ne, nach Occam's Messer die einfachere Theorie? Da würde ich dann Variante B bevorzugen und sagen, ja, wahrscheinlich glaubt das einfach nur selbst.
Genau.
Und es ist gut darin, andere dann zu überzeugen. Aber am Ende ist es mehr ein Businessmodell, als dass da tatsächlich Substanz dahinter steckt. Ne? Ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter, vielleicht geschäftsschädigen. Ich sage das ganz klar, ich koche auch nur mit Wasser. Ja, ich beherrsche keine Wundermethoden. Ich kann nicht eine Coaching-Sitzung machen und das Leben der Leute ist verändert. Das wird bei mir nicht passieren. Ich lege es auch nicht drauf an und ich behaupte auch nicht, dass es so wäre. Ich unterhalte mich mit den Leuten, ich versuche ein guter Reflektor zu sein, ich versuche manchmal Advocatus Diaboli zu sein, ich versuche den Leuten zu helfen, blinde Flecken zu finden, ich versuche ihnen zu helfen, ihre Rolle zu reflektieren. Ich bin leider nicht der Wunderheiler oder Gott sei Dank, besser gesagt. Und das würde ich halt auch immer empfehlen, wenn man auf der Suche ist nach jemandem. Also je größer die Versprechen sind, die einem gemacht werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt.
Genau. Das
ist ein relativ pragmatischer Ansatz.
Genau, das würde ich so unterstreichen. Kommen wir doch nochmal zu so einem Zwischenbereich. Also
ja.
Manche dieser Leute, da haben einige schon ein ganz gutes Gefühl, ne? Das ist jetzt über der Grenze. Aber es gibt ja auch sehr viele Grenzfälle, gerade auch in neuen Coaching, Ansätzen, Ausbildung. Also ich habe eine Bekannte, die arbeitet in der Personalabteilung. Die haben echt Schwierigkeiten, ihre Listen zu pflegen in, was ist eigentlich white, was ist black. Und da sind halt immer wieder Coaching-Ausbilder jetzt auch reingekommen, die dann wieder Coaches produziert haben, die irgendeinen seltsamen, irgendwie Mängel da reinbringen, ne? Also komische Ansätze, sei es jetzt eine eigene Emotionstheorie, die nicht Hand und Fuß hat oder irgendwie so ein Selbstfindungsansatz und die landen dann in den Unternehmen. Und das, die sind manchmal nicht klar so identifizierbar als so wie diese Bühnenstars.
Ja.
Ist das und wie kann man sich denn da schützen? Also diese Grauzone.
Es gibt ja viele sogar gute Konzepte, die aber nur in bestimmten Kontexten funktionieren. Du hast das ja auch in deinem neuen Buch beschrieben. Das fand ich auch sehr treffend, dass du sagst, das ist im Prinzip ein guter Ansatz, aber in dem und dem Kontext kann das gar nicht funktionieren. Und darüber machen sich viele Leute ja gar keine Gedanken, nämlich dass ein Ansatz nicht kontextfrei ist. Das ist ja nie. Ja, der Kontext steuert uns als Menschen auch brutal. Da denken auch viele Leute nicht drüber nach, wie stark wir wirklich vom Kontext gesteuert werden. Es ist nicht immer nur das Ich, was uns da so steuert. Es ist auch so eine Fantasie. Und das heißt, ich muss bei jedem Ansatz mir nicht nur die Frage stellen, funktioniert dieser Ansatz überhaupt, sondern ich muss mir auch immer die Frage stellen, funktioniert der denn auch in dem Kontext, in dem der jetzt angeboten wird? Und der Halo-Effekt hier ist ja, dass man sagt, naja, das funktioniert da, das funktioniert im Bereich der Wissenschaft, harte Form der Intervention, also funktioniert das jetzt auch im Business. Das ist natürlich Schwachsinn. Und jetzt weißt du das selber auch, viele Methoden aus dem Coaching stammen A, aus dem Bereich Therapie und B, aus dem Bereich Sport. Ja, und da denkt man sich auch, ja, Sportanalogien gehen im Coaching immer, habe ich ganz früh als Coach gelernt. Ja? Die Klienten lieben Sportanalogien, weil die so schön griffig sind. Sie müssen der Trainer ihres Teams sein, sie müssen der Coach ihres Teams sein und nur wenn sie, du kennst diese ganzen Sprüche. Und da sage ich, ja, auf dem Fußballplatz wird das wahrscheinlich auch so funktionieren. Da sind da aber auch nur 11 Leute, und vielleicht noch die Ersatzmannschaft. Die sind auch alle ausgewählt. Ja, die sind auch durch eine jahrelange Schulung gegangen, sonst würden die da gar nicht auf dem Platz stehen. Ne? Und im Top-Bereich, wenn man jetzt Bundesliga so halt schaut, dann ist es ja noch extremer. Man muss sich ja mal nur eine Sache vergegenwärtigen. In der Bundesliga sind das alles Millionäre, die da auf dem Platz stehen. Ja, das ist, die Leute identifizieren sich mit diesen Menschen, aber sie identifizieren sich ja auch nicht mit irgendwelchen Top-Managern. Da sagen sie ja, warum verdient der so viel? Mhm. Ich habe noch nie gehört im Fußballstadion, dass sich jemand beschwert hätte, dass sie zu viel Geld verdienen. Ne? Vor allen Dingen nicht die Fans. Das finde ich nochmal ganz witzig. Also ich gönne jedem Fußballer sein Geld, nicht, dass hier ein Missverständnis halt entsteht. Aber vielen sind diese Effekte ja gar nicht bewusst. Das ist eine ausgewählte Elite, eine Sportelite von Leuten, die da in der ersten Liga halt spielt, sowohl körperlich, physisch und natürlich eben auch mental, sonst kommt man da gar nicht hin oder sonst bleibt man da halt auch auf Dauer nicht, mit einem Beraterstäben um sich herum, die auch alle Topverdiener sind, zumindest solange sie aktiv sind. Das wissen wir auch aus der Erfahrung, dass viele Top-Sportler, die sehr, sehr viel Geld verdient haben, nach ihrer aktiven Karriere dann manchmal auf erschreckend schnelle Art und Weise dann halt verarmen, weil dann das Umfeld halt auch wegbricht, weil dann auch die Einnahmen halt wegbrechen. Also erfolgreich zu werden und zu sein ist eine Sache, erfolgreich zu bleiben ist eine ganz andere Geschichte. So viel zum Thema Analogie. Also wenn ich diese Sportmetaphern halt verwende, Beispiel Fußball, weil es so schön griffig ist, auch da muss man das auch mal zu Ende denken. Also was ist denn nach dem Spiel? Was ist denn nach der aktiven Karriere? Ich meine, wie lange dauert denn eine Führungskraftkarriere und wie lange dauert eine Fußballerkarriere? Als Fußballer bist du mit Mitte 30, ist deine Karriere zu Ende. Es sei denn, du bist jetzt Torwart, dann kannst du es vielleicht noch mal 5 Jahre länger machen. Und da an solchen einfachen Beispielen sieht man schon, die Analogie passt gar nicht. Das ist ein ganz anderer Kontext, es ist eine ganz andere Auswahl von Leuten und es ist ein ganz anderer Zeitraum, über den wir reden und es sind auch ganz andere Verdienstmöglichkeiten. Da passt ja nichts. Und trotzdem sind diese Analogien so griffig. Und das Gleiche hast du jetzt auch mit irgendwelchen wissenschaftlichen oder auch pseudowissenschaftlichen Theorien. Du hast auch einige Theorien in deinem Buch genannt. Ich will die jetzt hier gar nicht wiederholen. Macht man dann auch nur Werbung dafür? Das will ich gar nicht. Wo ich mir auch denke, das ist doch keine Theorie. Ja, nur weil sich irgendjemand irgendwas mal irgendwann aus den Fingern gesaugt hat und das erfolgreich veröffentlicht hat und ein gutes Marketing darauf aufgebaut hat, da kannst du dann auch sagen, hier, Harry Potter ist eine wissenschaftliche Theorie. Ja, nee, ist es nicht. Das sind Kinderbücher. Ja, das sind fantasievolle Kinderbücher, die Millionen von Menschen weltweit angeregt haben. Dafür sind die gut. Mache ich jetzt Harry Potter Coaching? Ja. Also da warte ich jetzt noch drauf, dass sowas halt auch noch kommt. Ne? Wir kriegen jetzt alle einen Zauberstab und dann lernen wir zaubern.
Also,
und ich garantiere dir, wenn du das anbieten würdest, über die üblichen Sales Funnels und Social Media, würdest du auch Leute finden, die das mitmachen.
Würdest dann, du auch Leute finden?
Dein Zauberstab ist einfach noch nicht lang genug. Du musst den nächsten Zauberstab kaufen, du musst noch einen Kurs zaubern für Anfänger, noch besser. Wir müssen jetzt noch mal nach New York auf eine Bühne und dann müssen wir es noch mal üben. Das kostet natürlich alles extra. Okay, ja, und das ist so, ich kann das nicht ernst nehmen.
Und das, tut mir leid. Ich glaube, dieser Zusammenhang mit Social Media und der Exposition von immer gleichen Inhalten, den sollte man immer wieder betonen, weil ich glaube, das erklärt auch, dass ich dann meine, ich müsste etwas machen. Und ich habe jetzt gerade auch aktuell von einigen gehört, die in so Ausbildung waren, wo ich denke, wie darf sowas sein? Also wo Leute, die eigentlich, sagen wir es mal, im besten Fall nicht selbstreflektiert sind, im schlechtesten, wo man sagen würde, eigentlich bräuchten die eine Therapie, eine Ausbildung machen, die jetzt gerne auch so im Neurobereich im Moment, ne, das ist so sehr trendy, ne, da gibt's, kann man ja auch diskutieren, ist Autismus früher zu wenig diagnostiziert worden und deswegen, oder das wollen wir gar nicht aufmachen, diese Diskussion, aber allein dadurch, dass es immer wieder gezeigt, landet man in solchen Ausbildungen und diese Ausbildungen werden von Leuten gemacht, die keinerlei Qualifikation außer die Leidenschaft für das Thema haben.
Ja, du, nehmen wir ein anderes Extrembeispiel. Ne? Wenn ich jetzt eine Leidenschaft habe für Atomkraft, würde ich trotzdem wahrscheinlich nicht Sicherheitsbeauftragter werden können im Atomkraftwerk, aus gutem Grund. Ne?
Ja.
Und so und an unsere Psyche sollen wir aber Leute ranlassen, die gar nichts gelernt haben, außer Leidenschaft zu haben.
Die vielleicht selber eine Therapie oder selber eine Erfahrung.
Ja, dagegen ist ja nichts zu sagen, dass jemand eine Therapie gemacht hat. Therapie zu machen ist eine ausgezeichnete Sache. Aber es reicht halt nicht. Ne? Also die Selbsterfahrung, ob sie jetzt verdaut war oder nicht, das reicht halt nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also die Leute denken immer, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, wenn du ein Haus gebaut hast, dann bist du trotzdem kein Architekt. Das ersetzt das halt nicht. Und Leute, ja, aber ich habe doch schon ein Haus gebaut. Dann weiß ich doch, wie es geht. Ja, kann sein, aber das qualifiziert dich nicht zum Architekten. Da kannst du immer noch keine Statik rechnen. So, da denken halt viele auch nicht drüber nach und sind sich halt gar nicht der Konsequenzen ihres Handelns halt bewusst, weil die selber aus so einer teilweise naiven Grundhaltung heraus denken, naja, ich kann das ja. Ne? Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Nur weil ich jetzt im Flugzeug gesessen habe und gesagt habe, ich bin jetzt im letzten Jahr, was weiß ich, 100.000 Kilometer geflogen, qualifiziert mich das nicht dafür, dass ich ein Flugzeug fliege. Und da kann ich 1 Million Kilometer im Jahr fliegen. Mhm. Am Ende muss ich eine Ausbildung machen oder das Ganze wird ganz, ganz hässlich enden. Und da käme ich doch auch nie auf die Idee, dass ich jetzt 1 Million Flugmeilen gesammelt habe, dass ich jetzt selber Flugzeug fliegen könnte. Und im Bereich von Psycho ist das aber häufig so, dass die Leute sagen, ja, ich habe ganz viel Erfahrung schon gesammelt. Jetzt kann ich das auch selbst. Jetzt kann ich das weitergeben. Und dann sage ich immer, nee, so funktioniert das nicht. Ne? Man muss
und
am Ende
ja
muss man
auch keine
lernen.
Grenzen gesetzt.
Man muss halt lernen, wie ein Flugzeug fliegt. Ne? Und ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine schräge Analogie, das gebe ich zu, aber ich will damit ja nur das Grundprinzip halt verdeutlichen. Dass die passive Teilhabe an etwas und die aktive Gestaltung häufig grundsätzliche Unterschiede sind von Dimensionen. Und dass das halt häufig mangels Wissen auch nicht gesehen wird. Nur weil ich mich mit jemandem nett unterhalten kann, bin ich kein Psychologe. Ja, da braucht es viel, viel mehr. Ich meine, du hast ja auch Psychologie studiert. Ne? Ja,
ich habe das nochmal nachgeschoben, ne?
Du hast es nochmal nachgeschoben,
zu fühlen,
weil du selber gemerkt hast, dass...
Ich will diese Statistik.
Genau, ne? Das, weil man halt merkt, das funktioniert halt einfach mit dem, was man bis jetzt gemacht hat, nicht ausreichend. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich dann relativ früh, wie gesagt mit 27, als ich mein Studium schon fertig hatte, da eine gute Ausbildung hatte und selbst das hat nicht gereicht. Ne? Bloß das wusste ich damals auch nicht. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, dass ich genügend Zeit hatte, diese Reifungsprozesse für mich dann halt zu beginnen rechtzeitig. Und ich hatte tolle Klienten, von denen ich viel gelernt habe. Eigentlich hätten die noch Geld von mir bekommen.
Genau, und
heute kann ich ja sagen.
Da sollten wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen zu kommen? Also letztendlich sollte es reguliert werden? Wie kann es reguliert werden? Aber vorher möchte ich nochmal gern auf einen Aspekt, der mich auch persönlich bewegt, nämlich die Frage, ist das überhaupt ein Beruf, eine Profession, wie das einige behaupten? Oder ist es ein Add-on, ein Handwerk? Also wie ist da deine Meinung zu?
Ja, es gibt ja auch Handwerksberufe, ne? Aber meine Haltung dazu ist, es kann eine Profession werden. Wir haben im DBVC immer gesagt, Coaching als Profession, als Anspruch, ja, um daraus auch eine Profession werden zu lassen, weil irgendwo musst du ansetzen. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was braucht eine Profession? Und eine der Punkte, die mir immer wichtig waren, die jetzt gerade kippt, und deswegen finde ich die auch sehr wichtig, das ist wissenschaftliche Forschung. Eine Profession ohne wissenschaftliche Forschung ist keine Profession. Da bin ich sehr klar. Und jetzt kann man natürlich sich über Wissenschaft streiten. Manche sagen ja, Wissenschaft ist doof. Ne? Wissenschaft kann auch nicht alles erklären. Ja, das ist so. Wissenschaft kann nicht alles erklären. Das ist aber auch nicht die Aufgabe von Wissenschaft, sondern die Aufgabe von Wissenschaft ist es, uns vorwärts zu bringen durch ein relativ gut ausgedachtes System der Erkenntnisfindung, ja, das sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisparadigma. Wir haben mehrere hundert Jahre im Mittelalter verbracht und seitdem wir systematisch das wissenschaftliche Erkenntnisparadigma, es gibt mehrere, aber nehmen wir mal so das, den Common Sense davon mit Verifizieren und Falsifizieren halt anwenden, da haben wir es in relativ kurzer Zeit geschafft, Menschen zum Mond zu bringen. Inzwischen habe ich noch die Dampfmaschine erfunden, den Verbrennungsmotor und noch ein paar andere lustige Sachen. Ne? Vorher ist jahrhundertelang so gut wie gar nichts passiert. Also deswegen, ich glaube schon an die Wissenschaft, nicht als den allheilbringenden Glückseligmacher, aber als Erkenntnisprinzip. Die Wissenschaftsgeschichte zeigt uns, dass in der Wissenschaft auch viele Fehler gemacht wurden. Aber die Stärke von Wissenschaft ist, dass diese Fehler zumindest auf lange Sicht korrigiert wurden und auch korrigiert werden, selbst die, die jetzt halt geschehen. Und deswegen bin ich ein Freund des wissenschaftlichen Erkenntnisparadigmas, weil ich halt sage, das ist bis jetzt das Beste, was wir halt haben zur Erkenntnisförderung, wo wir systematisch auch als Coaches uns beforschen lassen müssen, damit man auch versteht, was wirkt im Coaching eigentlich? Wie funktioniert Coaching? Was sind Nebenwirkungen von Coaching? Was sind Risiken von Coaching? Was sind Wirkfaktoren? So wie das der Werner Grabe ja auch gemacht hat im Bereich der Psychotherapie. Jetzt habe ich ja unlängst von dem Carsten Schermuli auch bei LinkedIn gelesen, dass er jetzt bei einer Wissenschaftskonkurrenz, waren sie, glaube ich, das einzige Team, die noch Coaching-Forschung betrieben haben. Und warum? Naja, weil Coaching jetzt langsam imagemäßig so abschmiert, das muss man in dieser Deutlichkeit halt sagen, dass seriöse Wissenschaftler da gar nicht mehr forschen wollen. Teilweise, ne? Alle Wissenschaftler, die hier zuhören, bitte forscht in dem Bereich, weil wir brauchen das und lasst euch nicht von den Scharlatanen hier in einer Art und Weise vereinnahmen oder davon abschrecken. Aber das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Zeichen. Wenn Coaching eine Profession werden möchte, dann brauchen wir mehr, nicht weniger wissenschaftliche Begleitforschung. Dann müssen wir uns halt dem härtesten Erkenntnisparadigma stellen, was wir zurzeit halt haben. Und das ist eben das Wissenschaftliche. Das heißt nochmal, das heißt nicht, dass es halt alles ist, aber das heißt halt, dass man sich dem stellen sollte und auch muss, weil es langfristig gesehen, zumindest aktuell, keine mir bekannte Alternative dazu gibt, wenn man seriös Dinge weiterentwickeln möchte und hinterfragen möchte. Und wir sehen ja an allen Disziplinen, an allen Theorien oder Hypothesen besser gesagt, die sich einer wissenschaftlichen Forschung entzogen haben oder behauptet haben, qua Definition, dass Wissenschaft quasi Unsinn ist. Ja, das gibt es ja auch, was aus denen geworden ist. Ja, also das ist alle Professionen im ernstzunehmenden Sinne sind in irgendeiner Art und Weise durch wissenschaftliche Begleitforschung und Forschung das geworden, was sie halt heute sind, im Guten wie im Schlechten. Das reicht von den Wirtschaftswissenschaften bis zu den Religionswissenschaften, ne? Wo man Religion jetzt ja auch sehr skeptisch sehen kann. Aber auch da, sich dem zu stellen, was ist Glaube, was ist Wissen und allem, was dazwischen gehört, das halte ich halt für sehr wesentlich. Und die Forschung, ohne die geht es nicht. Und da sage ich ganz klar, wir brauchen, und da müssen auch die Verbände ran, alle Verbände, wir brauchen mehr mehr Förderung von Forschung. Das muss man wirklich in dieser Deutlichkeit halt sagen, auch finanziell. Ja, das kann, leider ist es so mittlerweile, das ist immer die Suche nach Drittmitteln. Wir müssen wissenschaftliche Forschung nicht nur unterstützen, indem wir Fragebögen ausfüllen, sondern gerade die Verbände und größeren Organisationen sind meiner Meinung nach gefordert, dass sie wissenschaftliche Forschung auch finanziell unterstützen. Aha. Der DBVC hat sehr früh damit angefangen. Wir haben Forschungspreise rausgegeben, auch relativ gut dotiert mit mehreren tausend Euro, um wirklich exzellente Forschung in dem Bereich halt zu fördern. Da würde ich mir viel mehr Initiativen wünschen. Aha. Und auch viel mehr Bereitschaft. Übrigens auch von den Unternehmen. Weil Unternehmenscoaching ist häufig eine Blackbox in der Forschung, weil viele Unternehmen wissenschaftliche Begleitforschung nicht mitmachen. Es sind zu aufwendig, sie haben Angst wegen des Themas Diskretion. Ja, aber dann wird es halt auch schwierig zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir brauchen eine unabhängige Instanz, die von außen mit einer ganz anderen Perspektive sich diese Prozesse anschaut. Da möchte ich hier an der Stelle gerne nochmal eine Lanze für brechen, für wissenschaftliche Forschung. Und ja, da wird es unliebsame Erkenntnisse geben, aber genau das sind die Erkenntnisse, die uns weiterbringen auf dem Weg zur Profession. Ja, nicht, dass wir uns immer nur selbst behudeln und betüdeln und sagen, es ist alles großartig, wunderbar und schön und wir bauen jetzt ein Curriculum und dann werden die Leute qualifiziert und dann ist Coaching eine Profession. Das reicht nicht.
Kann ich so unterstreichen? Also diese wissenschaftliche Komponente war mir bis dato in der Deutung noch gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, kann ich da total mitgehen, weil ich eben auch das wahrnehme, ne? Dass es außer den Carsten Schermuli im Grunde kaum jemand gibt, der sich damit wirklich beschäftigt.
Siegfried Greif ist mittlerweile auch schon über 80, ne? Der immer noch in dem Bereich halt forscht und auch international. Aber ich nehme halt nicht wahr, dass es zunimmt. Auch Heidi Möller forscht in dem Bereich und auch viele von den Leuten, die sie ausgebildet hat. Das finde ich auch großartig. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch viel mehr. Ja. Weil auch viel mehr Sachen, das ist, glaube ich, aus unserem Gespräch deutlich geworden, im Markt entstehen sind und noch entstehen werden. Und da brauchen wir eine unabhängige Instanz, die überprüft, was passiert da eigentlich? Was wirkt das überhaupt? Hat das überhaupt irgendeine Form von Existenzberechtigung? Mhm. Oder ist es offensichtlicher Unfug? Und die Coaches können sich doch nicht selbst attestieren, dass sie gut sind.
Na, ja. Da kommen wir vielleicht zu dem Thema Regulierung. Ich dieses Bild, ne, den Hund an die Leine nehmen. Eigentlich bin ich eine Freundin freier Märkte habe eine gewisse Aversion gegen Verbände, die zu lange bestehen.
Regulierung, aber welche? Wie kann man diesen wild gewordenen Hund an die Leine legen? Und ist die Leine überhaupt das Richtige? Wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Dann gibt es nämlich die nächste Folge des Interviews. Die dauert auch noch mal eine Stunde. Also bis bald.